Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Februar 2023. Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
neue Regelungen im Sozialrecht, nachgefragt bei der Rechtsberatung für blinde Menschen. Großer Einsatz. Die Gruppe Göttingen in der Region Südost knüpft an das gute Gruppenleben vor der Pandemie an. Und Blindentennis bringt Erfolg. Kirsten Link aus Lüneburg nominiert zur Behindertensportlerin 2023.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Neues Jahr, neue Regelungen, auch im Sozialrecht. Und dabei auch gerade für blinde und sehbehinderte Menschen interessant und wichtig zu wissen. Das bestätigen auch die Experten bei der Rechtsberatung Rechte für behinderte Menschen, RBM, in Marburg und Berlin. Vor 13 Jahren gründete der damalige Geschäftsführer des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V., der Jurist Michael Richter, die RBM-Rechtsberatung. Die rechtsbezogenen Anfragen vieler Mitglieder wurden für ein Nebenherbearbeiten im DVBS einfach zu viel. Mittlerweile arbeitet die Rechtsberatung in Marburg und Berlin und steht den Mitgliedern der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe unter dem Dach des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV und damit auch des BVNs kostenlos zur Seite. Blindenhilfe nach § 72 Sozialgesetzbuch 12, Neuregelungen in der Sozialhilfe nach dem SGB 12, Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe, Hinzuverdienstgrenzen bei Alters- und Erwerbsminderungsrenten, elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung oder die Einführung des Bürgergeldes. Nicht einfach zu verstehen für normalsterbliche Menschen. Zu den neuen Regelungen im Sozialrecht für blinde und sehbehinderte Menschen hat Michael Richter vom RBM mit ihrem BVN-Radio gesprochen.
Es gibt vor allen Dingen Verbesserungen bei den Einkommens- und Vermögensgrenzen, bei den verschiedenen Sozialleistungen, die ja oft eben einkommens- und vermögensabhängig sind. Und ich glaube, das ist so das Maßgebliche. Es gibt dann auch noch Änderungen im Ablauf, zum Beispiel eben beim Krankenschein, wo jetzt eine elektronische Lösung gefunden wurde und nicht mehr der klassische gelbe Schein abzugeben ist. Aber ich denke, so die Einzelheiten gucken wir jetzt mal im einzelnen Beispiel.
Dann fangen wir doch mal an mit der Blindenhilfe. Vielleicht die Wirkung für einen typischen blinden Menschen und für welche Menschen überhaupt Blindenhilfe relevant ist.
Zum Thema Blindenhilfe muss man sagen, dass die Blindenhilfe in unterschiedlichen Ländern ja auch eine unterschiedliche Relevanz hat. Das ist deswegen so, weil es in allen Bundesländern auch ein Landesblindengeld gibt und das aber in unterschiedlicher Höhe. Die Blindenhilfe ist sozusagen nur aufstockend gedacht und wenn das Blindengeld zum Beispiel in einem Land 440 Euro beträgt, dann kann man aufstockend noch 300 Euro Blindenhilfe bekommen, aber nur dann, wenn man Einkommens- und Vermögensgrenzen unterschreitet. Das Landesblindengeld ist nicht einkommens- und vermögensabhängig, die Blindenhilfe aber schon. Und dort hat sich eine Änderung ergeben und zwar galt bisher, dass man nicht über mehr Vermögen als 5.000 Euro für eine Einzelperson verfügen durfte. Das ist relativ wenig und da hat sich die Grenze jetzt auf 10.000 Euro erhöht für Partner, eben auch diese Vermögensfreigrenze 10.000 Euro, sodass sich für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Blinden, der Blindenhilfe Anspruch hat, eine Vermögensfreigrenze von 20.000 Euro ergibt. Für weitere Personen, zum Beispiel Kinder, von 500 Euro, da ist es aber auch bei geblieben, also die hat sich nicht erhöht. Nur vielleicht kurz ergänzt, die Einkommensgrenze dürfte ungefähr bei 1.400 Euro liegen. Das hat damit zu tun, dass zwei Eckregelsätze anzusetzen sind plus angemessene Wohnkosten. Also für eine Einzelperson etwa 1.400 Euro Einkommen netto.
Da lese ich etwas von einem angemessenen Kraftfahrzeug. Das werde dem Schutzvermögen, also in diesem Falle für eine Person, den 10.000 Euro zugeordnet. Was bedeutet dies und was folgt, wenn der Verkehrswert dieses Wagens über 7.500 Euro liegt?
Kfz waren bisher auch schon geschützt, aber das ist jetzt eine Klarstellung, auch was den Wert angeht. Wenn ich grundsätzlich Einkommen und Vermögen geprüft wird, dann will das ja sagen, Leute, die Geld haben, sollen sich erstmal selbst helfen. Und das ist eine Regelung für Bedürftige. Wenn ich aber über, sage ich mal, einen Luxuswagen verfüge, dann könnte ich den natürlich auch zu Geld machen. Es geht ja ums Fortkommen. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, als blinder Mensch zum Beispiel Halter eines Kfz zu sein, den zum Beispiel meine Frau fährt. Und da darf ich eben nicht eine Luxuslimousine benutzen, sondern dann könnte auch das entsprechende Amt sagen, nee, Blindenhilfe versagen wir, verkauf doch erstmal dein Auto, kauf dir ein angemessenes Auto und dann schauen wir, was von dem Erlös ins Vermögen fließt und damit könnte ich die Vermögensgrenze übersteigen.
Also ich verstehe jetzt richtig, wenn das Auto beispielsweise einen Verkehrswert von 7.500 Euro hat und jemand lebt also alleine, darf also ein Schutzvermögen haben von 10.000 Euro, dann darf er irgendwo auf dem Sparbuch noch 2.500 Euro liegen haben und dann war's das.
Das Kfz bleibt völlig erstmal außen vor, soweit es nicht mehr als 7.500 Euro wert ist. Nur wenn jetzt jemand zum Beispiel 9.000 Euro auf der hohen Kante hat, dann würde er ja unter diese 10.000 Euro fallen und hat aber ein Kfz für 20.000 Euro. Dann müsste er das verkaufen, sich ein angemessenes kaufen für 7.500 Euro. Es würden vermutlich 12.500 Euro überbleiben. Und mit den 9.000 Euro wäre ich dann bei 21.500 Euro, also weit über der Vermögensgrenze. Und da müsste ich dieses Vermögen erstmal abschmelzen, um dann wieder blindenhilfeberechtigt zu sein.
Man darf ja nun auch Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit in einer etwas höheren Summe behalten, wenn man denn Blindenhilfe erhält. Wie sieht's damit aus?
3.000 Euro zum Beispiel für eine ehrenamtliche Tätigkeit sind aufs Jahr gesehen unbeachtlich. Das heißt, die darf ich tatsächlich als Erlös haben, ohne dass es irgendeine Relevanz für diese Einkommens- und Vermögensfeststellung hat.
Was passiert denn, wenn jemand unvermittelt etwas erbt?
Dann hat er natürlich einen Anspruch auf einen bestimmten Erbteil. Ich nehme jetzt einfach mal eine Größe, weil wir die vielleicht gleich zum Rechnen brauchen. 40.000 Euro, wenn er Bargeld erbt. Und diese 40.000 Euro gelten in dem Monat, wo er es erbt, als Einkommen. Das heißt, wenn ich Blindenhilfe bekomme, hätte ich ja in diesem Monat deutlich zu hohe Einnahmen. Ich habe vorhin mal von 1.400 Euro gesprochen, kann sich erhöhen bei einem Mehrpersonenhaushalt. Dann würde er ja in dem Monat deutlich übersteigen. Und damit würde er in dem Monat keine Blindenhilfe kriegen. Jetzt ist klargestellt, dass die Erbschaft dann aber im zweiten Monat quasi als Vermögen zählt. Ergebnis hier in diesem Beispiel mit den 40.000 Euro wäre, er würde auch dann keine Blindenhilfe bekommen, weil er ja, sage ich mal, die 10.000 Euro Freigrenze übersteigt. Sind es aber geringere Beträge, dann kommt es darauf an, weil bisher gab es eine Regelung, dass eine Erbschaft zum Beispiel auf 6 Monate erstmal verteilt würde. Und das heißt, es wäre eine Sperre von 6 Monaten. Anderes Beispiel, jemand hat 3.000 Euro auf der Kante, erbt 6.000 Euro, erhält so oder so in dem Monat, wo das Geld fließt, keine Blindenhilfe, weil da hat er ein zu hohes Einkommen. Im zweiten Monat wird aber automatisch aus dem Erbe Vermögen. Das heißt, diese 6.000 Euro gehen ins Vermögen. Und wenn er bisher 3.000 Euro auf der hohen Kante hat, dann hätte er 9.000 Euro Vermögen, was noch unbeachtlich ist nach den neuen Grenzen, 10.000. Und er würde dann nur einen Monat mit der Blindenhilfe aussetzen und im Folgemonat wieder Blindenhilfe bekommen.
Ein weiterer Punkt, wo sich was verändert hat, sind Änderungen in der Höhe der Regelbedarfe bei der Sozialhilfe.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, die Regelbedarfe wurden erhöht. Also mit anderen Worten, jeder, der solche Leistungen bekommt, bekommt mehr. Und das Ganze orientiert sich eben an neuen Werten. In der Regelbedarfsgruppe 1 steigt der zuerkannte Grundbedarf auf 502 Euro. Es gibt aber verschiedene Bedarfsgruppen, zum Beispiel, ob jemand alleinstehend ist, ob jemand eine zweite Person im Haushalt ist, ob es eine minderjährige Person ist und so weiter und so weiter.
Da heißt es, hinsichtlich des Wohnens werde eine einjährige Karenzzeit eingeführt. In dieser Zeit, da seien die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft in voller Höhe bei der Berechnung der Leistungen zu berücksichtigen. Was heißt das und was passiert, wenn diese einjährige Karenzzeit vorbei ist?
Also das ist für den Fall, dass ich bedürftig werde und Leistungen benötige. Zu dem Zeitpunkt gilt ja, dass normalerweise die angemessenen Unterkunftskosten übernommen werden. Da gibt es Größenordnung für eine alleinstehende Person 45 Quadratmeter und das orientiert sich auch dann an den unteren, mittleren Mieten des jeweiligen Orts. Und wenn ich jetzt aber bedürftig werde, dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel als alleinstehende Person nicht in einer 45 Quadratmeter Wohnung wohne, sondern in einer 70 Quadratmeter Wohnung und dann wäre das natürlich unangemessen. Und was jetzt klargestellt ist, ist, dass ich auf jeden Fall ein Jahr keine Probleme habe, also nicht die Aufforderung bekomme, ich müsste umziehen, weil die Kosten der Unterkunft so hoch sind, sondern dass ich auf jeden Fall ein Jahr Zeit habe, entweder aus der Bedarfssituation wieder rauszukommen oder mir vielleicht in der Zeit auch schon einen angemessenen Wohnraum zu suchen. Also das ist eine deutliche Entspannung. Ne?
Nun ist ja geradezu heute der Wohnungsmarkt überaus angespannt. Ein Umzug ist daher also sicherlich nicht leicht zu bewerkstelligen. Wie wirkt sich das aus und was passiert denn, wenn man das nach einem Jahr nicht geschafft hat?
Also erstmal muss man sagen, für Blinde gelten auch nicht die üblichen angemessenen Unterkunftskosten, sondern man kann hier oft argumentieren, dass mehr Wohnraumbedarf notwendig ist. Man kann das quadratmetermäßig nicht fest beziffern, aber es gibt einen höheren Bedarf. Also entweder was die Wohnlage angeht, um zum Beispiel eine Anbindung an den ÖPNV zu haben, oder eben auch mehr Bedarf, wenn ich zum Beispiel einen Blindenführhund habe, der braucht ja auch Platz. Das ist Punkt 1, mit dem ich argumentieren kann. Und Punkt 2 ist, wenn ich keinen geeigneten Wohnraum finde, der in irgendeiner Form taugt, dann dürften die Kosten auch weiterhin für meine alte Wohnung übernommen werden. Insbesondere könnte man natürlich argumentieren, dass ein Umzug wegen der Behinderung auch unzumutbar ist. Wenn ich zum Beispiel schon vor 10 Jahren erblindet bin, 10 Jahre in der gleichen Wohnung wohne, ein Wohnumfeld habe, was gewohnt ist, wo ich auch mobil bin, wo ich mich auskenne, dann dürfte es nicht ohne weiteres zumutbar sein, direkt nach einem Jahr die Wohnung wechseln zu müssen. Aber generell kommt dann natürlich Druck von dem entsprechenden Träger der Sozialleistung, dass man sich doch mal umschauen muss. Und es kann auch passieren, dass man die Bemühungen nachweisen muss, ob man nicht geeigneten, günstigeren Wohnraum findet.
Auch sehr wichtig, gerade heutzutage, die Kosten des Heizens. Auch hier bleibt es in einer Karenzzeit von einem Jahr bei den angemessenen Aufwendungen. Was bedeutet das? Wie wirkt sich das aus?
Eine 45 Quadratmeter Wohnung ist anders zu heizen als eine 70 Quadratmeter Wohnung. Da fallen in der Regel höhere Heizkosten an. Und jetzt bei unserem vorhin genannten Beispiel mit den 70 Quadratmetern würden in der Karenzzeit dann auch die Heizkosten übernommen werden, obwohl die über dem üblichen angemessenen Kosten liegen. Aber nach der Karenzzeit könnte es sein, dass die Heizkosten nur noch gerechnet auf eine 45 Quadratmeter Wohnung übernommen werden. Aber das ist dann wieder eine Frage der Argumentation. Es gilt eigentlich das Gleiche wie zuvor, ne?
Die Veränderung bei den Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe sind auch zu beachten. Wen ganz genau betrifft das denn?
Das betrifft die Menschen, die Eingliederungshilfeleistungen erhalten nach SGB IX, also nach Paragraphen 109 bis, ich glaube, 116, soziale Teilhabeleistungen, Leistungen der beruflichen Teilhabe, Leistungen der medizinischen Rehabilitation oder Teilhabe an Bildung ist da noch der vierte Bereich. Und wenn ich Eingliederungshilfeleistungen bekomme, dann sind die auch einkommens- und vermögensabhängig. Es gelten allerdings andere Einkommens- und Vermögensgrenzen, weil es ja behinderungsspezifische Spezialbedarfe geht. Und hier haben sich eigentlich die Grenzen nur angeglichen an die Lebenshaltungskosten. Das heißt, das sind dynamische Werte. Es gibt einen Richtwert, nach dem sich das errechnet. Der ist jetzt auf 40.700 Euro als Rechenbasis angekommen. Das sind aber nur wenige 100 Euro, die sich das erhöht hat. Das heißt, ungefähr für Leute, die ein Einkommen beziehen, ist die Einkommensgrenze bei 85% dieses Wertes ungefähr 34.500 Euro jährlich Nettoeinkommen. Bei Menschen, die aus anderen Einnahmequellen ein Einkommen erzielen, zum Beispiel aus Verpachtung, Vermietung, sind es 75% dieses Wertes. Da sind wir bei 30.500, glaube ich auch, ungefähr. Und bei Rentnern beträgt der Wert 60% von diesen 40.700 Euro. Da sind wir, da muss ich jetzt aber auch mal nachrechnen, bei etwa 24.000 Euro, irgendwo so in dieser Größenordnung, jeweils Nettoeinkommen. Für die Vermögensgrenze gelten 150% dieses Wertes und da sind wir dann bei 61.100 Euro. und ein paar zerquetschten Euro.
Um es zusammenzufassen, alle die Leute, die weniger als diese Grenzwerte an Einkommen oder Vermögen haben, erhalten die entsprechenden Eingliederungshilfszahlungen.
Genau, also die bekommen Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe muss nicht heißen, dass es Geld ist. Eher ist das die Ausnahme. Es kann auch zum Beispiel um behinderungsspezifische Hilfsmittel sich handeln. Es kann sich um Assistenzleistungen handeln. Das sind so die typischen Eingliederungshilfeleistungen. Ne?
Angepasst an die derzeitige Situation wurden auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Alters- und Erwerbsminderungsrenten. Vielleicht dazu noch ein Wort.
Also die Grenzen des Hinzuverdienstes. Das ist eine spannende Geschichte, gerade für unseren Personenkreis, wo oft ja entweder es ältere Leute betrifft oder eben auch Leute, die in der Erwerbsminderungsrente sind. Da gibt es neue Hinzuverdienstgrenzen. Für Altersrentner ist das offen. Es gibt keine Hinzuverdienstgrenze. Da gilt also, was praktisch geht. Bei Erwerbsgeminderten muss man ja unterscheiden zwischen voller und teilweise Erwerbsminderung. Da gilt, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, es gibt einmal eine Pauschale. Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente beträgt diese Pauschale zukünftig 17.700 Euro. Das heißt, ich kann annähernd 1.500 Euro auf jeden Fall monatlich hinzuverdienen. Das ist eine ganze Menge. Daneben gibt es noch mal einen individuell festzulegenden Hinzuverdienst, eine Hinzuverdienstgrenze. Die kann deutlich, deutlich höher liegen. Nämlich dann, wenn ich in den letzten 15 Jahren ein deutlich höheres Bruttoeinkommen erzielt habe und diese Grenzen, wo meine persönliche Hinzuverdienstgrenze liegt, das kann ich erfragen oder steht auch auf dem Rentenbescheid. Das kann nämlich höher sein als dieser pauschale Betrag, der für jedermann gilt. Also wenn ich ein hohes Einkommen hatte in den letzten 15 Jahren, dann kann ich sogar vielleicht mehr als diese knapp 1.500 Euro monatlich unschädlich hinzuverdienen.
Zusammenzufassen, das liegt wohl in der Richtung Sicherung des bisherigen Lebensstandards.
Ja, und nicht nur das, sondern ich glaube, diese Lockerungen sollen einfach auch der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt dienen, dass Leute motiviert werden zu arbeiten, weil einfach dringend Fachkräfte gesucht sind. Und oft gibt es dann ja eben auch Betätigungsfelder, die man sich trotz einer Erwerbsminderung vielleicht zugänglich machen kann, ne?
Deutschland, das hören wir immer, will ja digitaler werden. Hier gibt es ab dem 1. Januar die Möglichkeit, sich auf dem elektronischen Wege krank zu melden. Der gelbe Schein hat ausgedient. Welche Folgen hat dies speziell für blinde oder stark sehbehinderte Menschen?
Eigentlich kaum, bis auf, dass ich eben nicht zwingend einen gelben Schein beim Arbeitgeber vorlegen muss, sondern es läuft in der Zukunft so, dass ich wie bisher auch, wenn ich krank bin, mich krank schreiben lassen muss. Unterschiedliche Regelungen, aber spätestens am 4. Tag. Es sei denn, das ist arbeitsvertraglich etwas anders geregelt. Und dann bekomme ich aber nicht mehr diesen klassischen gelben Schein, wo ich mich darum kümmern muss, dass der zum Arbeitgeber kommt, sondern das übermittelt der Arzt zur Krankenkasse. Und das kann entweder der Arbeitgeber oder eben auch zum Beispiel ein Steuerberater, der die Lohnbuchhaltung für ein Unternehmen macht, abrufen, so dass das quasi automatisch beim Arbeitgeber landet. Ich muss aber trotzdem dem Arbeitgeber mitteilen, dass ich krank bin, vielleicht telefonisch, und auch wie lange voraussichtlich. Wofür das nicht gilt, ist übrigens für Privatversicherte und Selbstständige.
Eine ganz wichtige Sache zum Jahreswechsel war ja das Einführen des sogenannten Bürgergeldes, früher Hartz IV. Auch hier gab es eine Erhöhung der Sätze. Vielleicht mal so ein paar Beispiele. Und ist das für blinde oder sehbehinderte Menschen überhaupt relevant?
Das kann auch natürlich wie für jeden anderen auch für blinde und sehbehinderte Menschen relevant sein. Und die Regelsätze, die haben sich auf zum Beispiel 502 Euro bei einer alleinstehenden Person erhöht und dann eben reduziert, wenn es eine zweite Person im Haushalt ist, wenn es eine dritte Person im Haushalt ist, wenn die Person unter 18, unter 15, unter 12, unter 6 Jahre ist.
Das Wohnen wird ja hier auch berücksichtigt. Auch hier gilt die Karenzzeit von einem Jahr. Ob die Wohnung angemessen ist, das dürfte, wie oben bereits erwähnt, ähnlich sein.
Genau, das ist genau das, dass man eben Leute motivieren möchte, also zum einen aus dieser Hilfebedarfssituation herauszukommen, also zum Beispiel Arbeit zu finden hier beim Bürgergeld, oder dass man Zeit hat, ja einfach zu schauen, finde ich angemessenen Wohnraum. Und das trägt natürlich auch ein bisschen dem Wohnungsmarkt Rechnung, denke ich.
Was ja ganz wichtig ist, das Schonvermögen beim Bürgergeld, das wurde ja recht deutlich erhöht, nicht so hoch wie ursprünglich angedacht. Die Union hat sich durchgesetzt, lediglich 40.000 Euro sind Schonvermögen. Weitere Personen werden mit je 15.000 Euro berücksichtigt. Was hat sich da noch geändert?
Also das ist erstmal eine ganz maßgebliche Änderung. Das ist nämlich eine Vervielfachung des bisherigen Betrags. Und man muss aufpassen, das gilt auch wieder für das erste Jahr, diese 40.000 Euro für die hilfesuchende Person. Das reduziert sich dann auch auf 15.000 Euro, aber wird auch ergänzt um 15.000 Euro pro im Haushalt lebender Person. Ja, also das multipliziert sich dann nach der Anzahl der Personen. Und das ist einfach eine deutliche Erhöhung, wer anspruchsberechtigt ist. Weil übersteige ich diese Grenzen, muss ich erstmal das Geld aufbrauchen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Letzte Frage, Herr Richter. Wie bewerten Sie diese Neuerung der Sozialgesetzgebung in ihrer Auswirkung für blinde oder stark sehbehinderte Menschen insgesamt?
Ja, da leider sehr viele Menschen auf Leistungen, also zum Beispiel eben der Grundsicherung im Unterschied zu Hartz IV, eben dann, wenn ich dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehe, angewiesen sind, und das soll ja zusammengeführt werden, ist natürlich erstmal die Erhöhung generell eine Verbesserung und dringend notwendig, wenn man zum Beispiel auf die allgemeine Teuerung schaut. Und ansonsten bietet es einfach auch die Möglichkeit, in begrenztem Umfang Vermögen aufzubauen, wo die Grenzen doch bisher sehr streng und sehr restriktiv waren. Also insbesondere bei der Blindenhilfe, das war ja noch eine Grenze, wirklich Armenrecht, 5.000 Euro zu haben. Das ist kein Luxus, sondern vielleicht notwendig, wenn man ein selbstbewohntes Wohneigentum hat für eine Heizungsreparatur oder so etwas. Ich denke, da sind 10.000 Euro für eine alleinstehende Person immer noch kein Luxus, aber nicht mehr ganz so restriktiv. Also so, dass man praktisch da vielleicht doch die notwendigen Rücklagen besser bilden kann. Und auch eben, wenn man in die Situation kommt, zum Beispiel, und das passiert bei blinden und sehbehinderten Menschen natürlich häufiger, in Arbeitslosigkeit gerät, auch so schnell keine passende Stelle wiederfindet, dann insbesondere mit diesen Karenzzeiten ein Jahr, habe ich doch mehr Zeit nochmal zu suchen, zu gucken, komme ich aus dieser Situation wieder heraus, und es entsteht nicht sofort eine echte Notsituation.
Wer nun eine Frage hat im Hinblick auf Streitfälle, der oder die kann sich problemlos an die Rechtsberatung für Menschen mit Behinderungen wenden?
Wir sind die Rechtsberatungsgesellschaft der DBSV und einiger Landesverbände, unter anderem auch des Blindenverbandes Niedersachsen und des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Hamburg. Die sind bei uns Gesellschafter und für deren Mitglieder stehen wir zur Verfügung. Auch für die Bremer Mitglieder stehen wir zur Verfügung. Da ist der Verband noch nicht Gesellschafter. Also all diejenigen, die in der Selbsthilfe organisiert sind, können bei uns Rechtsberatung kostenlos erhalten.
Vielen Dank, Herr Richter. Das BVN-Radio dankt für das Gespräch. Mehr Infos zu allen rechtlichen Fragen erhalten die Mitglieder im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV bei RBM, gemeinnützige GmbH. Die Sprechzeiten sind Montag und Mittwoch in der Zeit von 13 bis 17 Uhr, freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Rechte behinderter Menschen, Biegenstraße 22 in 35 037 Marburg, Telefon 06421 948 44 90 oder 91. E-Mail kontakt@rbm-rechtsberatung.de oder natürlich im Internet unter www.rbm-rechtsberatung.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Das Beste in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe sind die Menschen, die Mitglieder. Ihr Wissen, Ihre Kompetenz in eigener Sache und Ihr Einsatz. Blicken wir einmal in die Region Südost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN. In Duderstadt nahe Göttingen im Süden des Bundeslandes lebt Andrea Holzapfel. Wir bringen Ihnen diese engagierte Dame wie das Leben in der BVN-Gruppe der Unistadt Göttingen einmal näher. Andrea Holzapfel, Anfang ihrer 60er, liebt ihre zwei erwachsenen Kinder wie ihre vier Enkel. Und die aktive Frau mit kurzen grauen Haaren leitet gemeinsam mit Ortrud Dellmann und Horst Willi Meyer die Gruppe Göttingen in der Region Südost, dem Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN. Als junge Frau zwischen 16 und 19 Jahren erlernte sie den Beruf der Friseurin.
Dann habe ich mit meinem damaligen Mann eine Gärtnerei aufgebaut. Die haben wir von 83 bis 96 geführt. Habe fleißig mitgearbeitet, bin jede Woche dreimal auf den Wochenmarkt gefahren, die Waren verkauft und alles, was dazugehört, gemacht in der Gärtnerei.
Schließlich ereilte sie die Blindheit infolge Retinitis pigmentosa,
Ein halbes Prozent Sehrest hat sie heute. Das reicht gerade, um hell und dunkel zu unterscheiden. Dennoch betrieb Andrea Holzapfel bis vor ein paar Jahren das Sportschießen. Akustisch über einen Ton hörte sie, wie gut sie das Ziel anvisiert. Und mit einer Hilfe schmeißt die alleinlebende Frau auch ihren eigenen Haushalt.
Da ich das jetzt seit ca. 30 Jahren habe und ja, mich daran gewöhnt habe und komme halt ganz gut klar im Alltag.
Vielleicht gelingt dir das auch infolge eines frühen Kontaktes zum BVN und dessen Mitgliedern. Denn das bringt Vorteile wie Wissen, Rat, Hilfe, Unterstützung und soziale Kontakte.
Zum BVN, zur Selbsthilfegruppe, bin ich durch meinen Vater gekommen. Der hat mich dort angemeldet und ja, da bin ich dann, glaube ich, 84 war es, halt in den Verein eingetreten und seitdem bin ich Mitglied und seit 2004, 2005 bin ich ehrenamtlich auch im Verein mit tätig.
Wer erlebt, wie gut und positiv sich die Hilfe durch selbstbetroffene Menschen auf das eigene Leben auswirkt, möchte oft gerne etwas zurückgeben und sich selbst einbringen. Nun hat die Covid-Pandemie in den letzten 3 Jahren doch viele Aktivitäten auch in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe ausgebremst. Was früher von Angesicht zu Angesicht und in Präsenz möglich war, Beratung, Treffen, Gruppenleben, Ausflüge, ging plötzlich nur noch online, per Telefon oder gar nicht. Eine schwere Zeit, gerade für viele blinde und sehbehinderte Menschen.
Ja, das war ein größeres Problem. Sie fühlten sich also sehr einsam zum Teil. Viele haben auch nicht so unbedingt viele Angehörige und auch nicht viele Freunde. Die waren dann schon sehr einsam und waren dann froh, wenn man halt telefonisch mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Und dadurch haben sie halt dann wieder ein bisschen mehr Mut und Lebensfreude bekommen.
Wohl dem, der ein paar nahe Menschen bei sich hatte. Holzapfel hatte ein engmaschiges privates Netz.
Ich bin durch die Pandemie sehr gut gekommen, da ich meinen Freund und meine Tochter habe, die mich tatkräftig unterstützt haben.
Und ähnlich glücklich waren auch andere.
Die Mitglieder hatten auch meistens aus der Familie oder aus dem Freundeskreis Helfer, die ihnen eingekauft haben oder zur Seite gestanden haben. Also das hat sehr gut geklappt.
Auch den Zusammenhalt in der Gruppe Göttingen im BVN galt es aufrecht zu erhalten. Im Laufe der Zeit gelang es mit Hilfe der Region Südostniedersachsen im BVN auch Gruppentreffen in virtuellen Räumen per Telefonkonferenzen durchzuführen. So trafen sich in der Gruppe Göttingen zwischen 7 bis 14 Personen in einer Gesprächsrunde an der Strippe. Die, welche es schafften, mit dem Einwahlprozess klarzukommen, fanden das immerhin aufbauend und hilfreich.
Und das hat allen auch gut gefallen, haben sich immer gefreut. Da habe ich dann auch verschiedene Themen, zum Beispiel eine Hilfsmittelfirma oder ein Referent von der Stadt. Da wird dann halt auch einiges organisiert, sodass es so ähnlich ist wie ein normales Treffen, damit man halt auch ein bisschen Informationen über diese Telefonkonferenz, über solche Sachen bekommt. Und alle anderen, die halt dort nicht dran teilnehmen, werden dann von mir per Telefon drüber informiert, die halt auch sonst am Gruppentreffen teilgenommen haben.
Dieses feste Band half über die Zeit der Pandemie hinweg und hielt die meisten Mitglieder in der Gruppe.
Bislang sind, glaube ich, keine Mitglieder deshalb ausgetreten. Ja, es ist immer mal der eine oder andere, der halt den Verein verlässt. Dafür kommen dann halt aber auch wieder neue dazu. Oder ältere, weil es ja hauptsächlich ältere Menschen sind, die auch an den Treffen teilnehmen. Da kann es dann immer auch mal passieren, dass jemand verstirbt. Das ist aber nun mal das Leben.
Und all die Zeit lebte die Hoffnung fort.
Dass es mal auch wieder anders weitergehen kann, dass wir uns wieder richtig im größeren Rahmen auch treffen können.
Im März 2022 gab es endlich wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz und seither wieder echte Gruppentreffen, mal in Göttingen oder im unweit nördlicher gelegenen Örtchen Bovenden. Und dort häufig im Café Nostalgie. Nun haben die BVN-Mitglieder im Bereich Südniedersachsen generell, wie auch in anderen abgelegenen Gegenden des Landes, noch ein weiteres Hemmnis. Man ist dort, verglichen mit städtischen Regionen in Niedersachsen, doch ein wenig weit vom Schuss. Oft sind die Gemeinden rings um Göttingen kleiner. Das Land ist dünner besiedelt, der Nahverkehr im ländlichen eher schmal ausgebaut.
Ja, das ist natürlich ein großes Gebiet und man ist halt nicht so vor Ort im Geschehen richtig drin. In Braunschweig wird natürlich viel mehr angeboten wie in Göttingen. Das kann so eine kleine Gruppe auch gar nicht alles leisten, weil ich das ja eigentlich ehrenamtlich alles leiste und alles organisiere.
Und dennoch, Andrea Holzapfel versucht, was sie eben kann, um nach der Pandemie an das frühere lebendige Gruppenleben anzuknüpfen.
Ja, ich gebe mein Bestes, um halt den Mitgliedern was zu ermöglichen. Einen kleinen Ausflug, auch mal einen Theaterbesuch, Referenten, also alles Mögliche, was so gewünscht wird, das versuche ich dann auch umzusetzen. Und bislang waren die Mitglieder alle zufrieden und es hat ihnen auch immer gefallen. Und sie haben viel aus diesen ganzen Veranstaltungen auch mitgenommen für sich selber.
Einen Wunsch für Göttingen und umzu hat Holzapfel allerdings immer noch. Eine eigene Beratungsstelle des BVN.
Wo halt man vor Ort auch dann wieder hingehen kann, so wie es früher mal war im Adolf-Ellissen-Weg, was ja dann leider zugemacht wurde. Und das wäre eine schöne Sache, dass man das wieder auch hier bei uns haben könnte, damit man halt vor Ort auch Beratungen machen kann. Nicht nur per Telefon.
Und auch das unabhängige, sehr niederschwellige und kostenlose Beratungsangebot der Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, also auch des BVN unter dem Markennamen Blickpunkt Auge, hätte Holzapfel gerne in Südniedersachsen. Immerhin soll es künftig einen Kleinbus geben, der als Blickpunkt Auge mobil von Hannover aus ins Land fährt. Doch vielleicht bringt ja die nahe Zukunft darüber hinaus im Raum Südniedersachsen rund um Göttingen noch mehr Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen. Nun, wo immerhin die Pandemie hierzulande doch ihren größten Schrecken verloren zu haben scheint. Denn der menschliche Kontakt im Gruppenleben, wie in der Beratung, gerade auch bei den älteren Menschen im Lande, wie in den lokalen Gruppen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, schätzt auch Andrea Holzapfel nicht hoch genug ein.
Persönlich mit den Mitgliedern Kontakt haben können, das ist was ganz anderes wie jetzt per Telefon oder per Telefonkonferenz. Ja, da würden wir uns alle drüber freuen, wenn es dann halt endlich wieder normal sein kann.
Mehr Infos zu den Angeboten wie zum Gruppenleben im BVN in Südniedersachsen rund um Göttingen erhalten Sie bei Andrea Holzapfel, Telefon Duderstadt 05527 3x9123. Ebenso natürlich auch bei der Region Südost-Niedersachsen, Donaustraße 46 in Braunschweig. Telefon Braunschweig 0531 32 48 68. E-Mail rv-südostnds@blindenverband.org. Dabei Südost-NDS mit UE.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv. Verantwortungsbewusst, solidarisch.
Taubblindheit ist die Einschränkung von Hör- und Sehsinn und bringt damit erhebliche Beschränkungen der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. So sachlich einfach erklärt es der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband auf seiner Internetseite www.dbsv.org. Und weiter heißt es, ohne Assistenz können viele taubblinde Menschen nicht einmal das Haus verlassen zum täglichen Einkauf oder für einen Arztbesuch. Das Schlüsselwort hier heißt Assistenz. Assistenzen sind quasi lebende Hilfsmittel und leihen den hörsehbehinderten Menschen ihre Augen und Ohren, um ihnen eine Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Ende des Jahres hat zum 7. Mal eine Gruppe von taubblinden Assistierenden, kurz TBA, nach 11-monatiger Qualifizierungsmaßnahme ihr Abschlusszertifikat erhalten. Ein neuer Kurs hat gerade begonnen. Dazu haben wir einmal beim Deutschen Taubblindenwerk TBW in Hannover nachgefragt. Rita Dorsch arbeitet dort als Vizeleiterin der Abteilung Dienste und Projekte. Seit 2005 ist sie im TBW tätig, anfangs im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres. Danach half sie neben dem Studium der sozialen Arbeit im Wohnheim des TBW. Vor 5 Jahren wechselte sie in die taubblindentheoretische Grundausbildung und absolvierte berufsbegleitend die Reha-Fachkraftausbildung in Marburg. Dennoch erscheint es auch ihr als Mensch, welche ihre beiden Hauptsinne Sehen und Hören normal nutzen kann, nicht immer leicht, die Lebenswirklichkeit hörsehbehinderter Menschen zu beschreiben.
Ich habe viel mit den Klienten zu tun und bekomme gewisse Eindrücke mit. Zum Beispiel fehlt den Personen gewisse Tätigkeiten selbstständig durchführen zu können. Das heißt, die können nicht einfach so alleine vor die Tür gehen und ihre Einkäufe absolvieren. Was fehlt, ist quasi die Assistenz. Wie schaffe ich mein Hören und Sehen so zu kompensieren, dass ich meine Tätigkeiten, um weiterhin selbstständig leben zu können, absolvieren zu können?
Die dazu nötige Taubblindenassistenz sollte idealerweise empathisch versuchen, dem hörsehbehinderten Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, ihnen soweit irgend möglich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherzustellen.
Den Personen mit einer Hörsehbeeinträchtigung oder mit einer Taubblindheit in jeglicher Art, in jeglichen Alltagssituationen zu unterstützen. Das heißt, sie fungieren als Auge und Ohr.
Dazu gehört nicht das direkte Dolmetschen zwischen normalsichtigen oder hörenden und taubblinden Menschen, sondern die Alltagshilfen wie das Begleiten auf Wegen zum Einkaufen, zum Arzt, zu Behörden, zum Sport, zu Freunden oder wohin auch immer.
Die kleinen Dinge, die helfen ganz oft schon, dass den Personen zumindest ein Teil der Teilhabe ermöglicht werden kann.
Wie umfangreich oder zeitintensiv die Assistenz nun ausfällt, ist individuell verschieden.
Es kommt auf die Person drauf an, welchen Bedarf hat die Person, welche Termine hat die Person am Tag. Die Person muss von zu Hause abgeholt werden, zu der Veranstaltung oder zum Termin begleitet werden, gegebenenfalls da noch einzelne Sachen vermittelt werden und natürlich auch das Zurückbringen wieder nach Hause.
Natürlich gäbe es auch Personen, die noch weitestgehend selbstständig seien und nicht für 8 bis 12 Stunden täglich einer Assistenz bedürften. Aber, so meint Rita Dorsch.
Aber klar, die Personen, die den Bedarf haben und noch selbstständig zu Hause wohnen und keine weitere Betreuung haben, benötigen dann auch diese gewissen Stunden einer Taubblindenassistenz. Natürlich jetzt durch das persönliche Budget ist die Möglichkeit nochmal erhöht worden. Die Stunden werden genehmigt, je nach Person. Also auch, ob die Person noch berufstätig ist oder selbstständig zu Hause wohnt, dass das ganz individuell ist.
Ebenso individuell zeigt sich der Assistenzbedarf, je nachdem, ob es sich um einen taubblind geborenen jüngeren Menschen oder einen zum Beispiel infolge Krankheit oder altersbedingt hörsehbehinderten Menschen handelt.
Jede Person, auch eine Person, die das später erworben hat, die können ja auch beide komplett unterschiedlich sein. Da muss man sich sehr auf die Person einstellen, aber oftmals ist es ja auch so, dass man dann vorab ein bisschen abspricht. Okay, was ist für Sie jetzt als Klient oder als hörsehbeeinträchtigte Person wichtig, wenn Sie noch Diabetes haben? Wie ist da das Gang? Vermögen. Das spricht man natürlich als TBA mit dem Klienten nochmal gemeinsam ab.
All das gewusst wie, das Wissen um die Bedürfnisse taubblinder Menschen und das Können, Hilfe sachgerecht zu ermöglichen, lernen Interessierte im TBW. Mitte Januar hat einzigartig in Niedersachsen ein neuer, knapp einjähriger Kurs zur Taubblindenassistenz begonnen. Natürlich auch, obwohl simuliert, im direkten eigenen Erleben.
Wir machen sehr viel Praxis, weil wie kann man sich als TBA über Theorie informieren oder schulen? Das ist natürlich relativ schwierig. Sich einzufühlen, das bedarf es dann quasi an einer Art Selbsterfahrung. Die ist natürlich nur gespielt. Das heißt, teilweise bieten wir Sequenzen an, wo man mithilfe einer Augenbinde und einem Hörschutz das nachstellt, okay, wie fühlt sich das jetzt überhaupt an?
Ebenso stehen theoretische Grundlagen auf dem Programm, sowie die unterschiedlichen Formen und Symptome der Seh- und Hörsinneseinschränkung bzw. Krankheit der Augen und Ohren, wie den Umgang mit den davon betroffenen Menschen. Dorsch erwähnt beispielhaft:
Und wie ist das, wenn ich als TBA später mit einer Person, die noch einen Hörriss hat, unterwegs bin? Auf welche Sachen muss ich achten? Störgeräusche, Akustik etc.
Darüber hinaus vermittelt die Weiterbildung zur TBA natürlich die Fähigkeit, Brücken zu den Betroffenen aufzubauen und nutzen zu können.
Man muss natürlich mit den taubblinden Personen kommunizieren können, ob es das Lormen ist, die Gebärdensprache, taktile Gebärdensprache oder was jetzt nochmal ganz neu dazukommt, ist die Haptic Science, das heißt die sozial-haptischen Kommunikationsformen. Kunstform am Körper. Die Brailleschrift wird gelehrt.
Bisweilen bringt das TBW-Kursteilnehmende direkt mit Betroffenen zusammen, um deren Erleben quasi aus erster Hand zu verstehen.
Wir haben auch oftmals Gäste selbst mit einer Hörsehbeeinträchtigung und Taubblinder, die über ihre Biografien erzählen können, dass man da direkt vom Klienten her ein paar Eindrücke hat. Wie ist das als hörsehbeeinträchtigte Person, taubblinde Person, mein Alltag?
Natürlich stellen die Kursleiter des TBW auch sämtlich vorhandene technische Hilfsmittel vor. Und auch die psychologischen Aspekte sind ein wichtiger Schwerpunkt für das Verstehen der Betroffenen und so Dorsch.
Und ein sehr wichtiger Teil ist auch Assistenten-Selbstverständnis und die Fachpraxis. Was mache ich als TBA? Wo ist natürlich auch meine Abgrenzung? Wie der Name ja schon sagt, ich bin eine Assistenz, ich bin keine Beraterin oder Betreuerin oder auch keine Dolmetscherin.
Schließlich lernen die künftigen TBA auch Grundzüge von Orientierung und Mobilität.
Welche Begleittechniken muss ich einsetzen oder muss ich können, dass ich eine taubblinde Person auch adäquat im Straßenverkehr begleiten kann? Wie geht das bei einer Rolltreppe oder bei einer normalen Treppe? Wie ist da die Führtechnik?
Für all diese Inhalte erscheinen berufsbegleitend etwa 11 Monate an Kurs eigentlich nicht übermäßig lang. Zumal ja gegenüber den ersten Kursen beginnend im Jahre 2015 auch immer wieder neue Inhalte wie erweiterte Erfahrungen hinzukommen können.
Wir entwickeln jedes Jahr den Kurs nochmal neu, überprüfen die Themenschwerpunkte, was ist vielleicht nochmal neu dazugekommen, die Erfahrung auch mit den Klienten gemeinsam wird das nochmal erarbeitet. Aber in ganz Deutschland haben wir ja auch nochmal die Arbeitsgemeinschaft der verschiedenen taubblinden Assistentenqualifizierungsinstitute, wo wir das auch nochmal gemeinsam absprechen, zum Beispiel dem Haptic Science, den sozial-haptischen Kommunikationsformen. Das ist ja jetzt auch nochmal neu dazugekommen und das entwickelt sich alles nochmal ein bisschen weiter.
Nicht zu vergessen, dass im Laufe der Jahre auch technische Hilfsmittel fortentwickelt und so folglich deren Einsatzmöglichkeiten erweitert werden.
Klar, dass wir natürlich als Taubblindenassistenten keine Schulungsmaßnahmen durchführen, aber da auch unterstützend agieren. Okay, ich begleite dich jetzt zum Hilfsmittelladen, weil deine Braillezeile, dein Smartphone nicht mehr kompatibel ist oder so. Das auf jeden Fall, da muss man auch als Taubblindenassistent wissen, welche Hilfsmittel gibt es da. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal von externen Referenten bei uns im Haus mit geschult.
Unterschiedlich wie die Klientel sind auch die Motivationen derer, die an der TBA-Qualifizierung teilnehmen. Da gibt es Menschen, die sich im Rahmen ihrer Arbeit weiterbilden wollen, erläutert die TBA-Mitarbeiterin.
Wir haben auch Personen, die vielleicht auch selber eine Hörbeeinträchtigung haben, die gar nicht irgendwie aus dem sozialen Kontext sich hierher beworben haben, aber einfach die Wichtigkeit der Arbeit so gut finden und gesagt haben, okay, ich habe das gehört durch Mundpropaganda, das ist total toll und ich möchte gerne dieses Klientel in der Arbeit unterstützen.
Neben einigen Teilen als Online-Kurs und einer Einführungswoche findet die Weiterbildung hauptsächlich in Präsenzmodulen an Wochenenden von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag statt.
Es ist für die Gruppe und für alles andere zum Lernen natürlich viel effektiver, wenn wir das hier vor Ort bei uns im Deutschen Taubblindenwerk absolvieren. Und der Kurs ist ja auch extra berufsbegleitend aufgebaut worden, ist das überhaupt kein Problem, dass auch eine Person, die noch nebenbei berufstätig ist, auch diese Qualifizierung hier absolvieren kann.
Daneben fallen noch Zeiten für Hausarbeiten oder Praktikastunden an.
Aber dadurch, dass man den Rest zu Hause gut aufteilen kann, ist das auch mit Beruf oder auch mit Familie gut machbar. Also wir haben auch viele Teilnehmer, die 2 oder mehrere Kinder haben, noch vielleicht Teilzeit arbeiten. Bislang alles machbar gewesen.
Die Teilnehmenden kommen aus ganz Niedersachsen. Immerhin sollen die Taubblindenassistenzen den betroffenen hörsehbehinderten Menschen ihre Hilfe ja auch später überall im Lande wohnortnah anbieten können. Niedersachsen fördert die Weiterbildungsmaßnahme des TBW insoweit, dass die Teilnehmenden insgesamt nur 450 Euro plus Fahrt- und Übernachtungskosten tragen müssen. Und der Lohn der Mühe, der Teilnahme am Kurs sowie der später möglichen Assistenztätigkeit? Nun, so drückt es die TBW-Abteilungsleiterin Dienste und Projekte aus.
Ich glaube, diesen Beruf wird keiner machen, dass er denkt, okay, ich werde damit reich. Das ist der ideelle Wert, dass man sagt, okay, ich möchte Personen mit einer Einschränkung unterstützen, habe vielleicht jetzt nicht eine 3-4-jährige pädagogische Ausbildung, aber freiberuflich kann ich mir das vorstellen, die Klienten zu unterstützen und in ihrem Alltag zu helfen.
Mit dem Zertifikat können die Teilnehmenden ihre Dienste auch freiberuflich täglich anbieten. Bei Begleitung zu ärztlichen Terminen können Sie Ihre Leistung per Stundensatz über die Krankenkasse desjenigen hörsehbehinderten Menschen abrechnen, der Sie gebucht hat.
Oder auch der Klient erhält zum Beispiel das persönliche Budget und kann dann seinen Stundenkontingent pro Woche, pro Monat selbst verwalten und bucht sich dann Taubblindenassistenten für gewisse Termine.
Wer nun denkt, nun, nach den in 7 Jahren durchgeführten Kursen mit insgesamt über 70 ausgebildeten TBA möge der Bedarf ja langsam gedeckt sein, der irrt, bedauert Dorsch.
Das Problem ist ja, wir haben viel zu wenig Taubblindenassistenten, um den Bedarf der ganzen Klienten gewährleisten zu können. Also wir im Rahmen des Deutschen Taubblindenwerks bekommen auch immer Anfragen von Klienten. Ach, ich brauche da und da eine Taubblindenassistenz. Ich habe schon 2, 3 angefragt, könnt ihr mir bitte helfen? Also der Bedarf wird auch immer wieder größer sein.
Alljährlich im Herbst führen die Mitarbeitenden des TBW mit denen, die sich um die Teilnahme an der TBA-Weiterbildung bewerben, Gespräche. Idealerweise haben diese auch bereits Grundzüge der Gebärdensprache erlernt.
Ansonsten muss die Person natürlich wissen, was ist das Wichtige im Umgang überhaupt mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Alles andere lehren wir dann hier im Rahmen der Unterrichtsschwerpunkte Assistenten Selbstverständnis und Fachpraxis.
Wer nun Interesse hat, an einem Kurs zur Taubblindenassistenz im TBW teilzunehmen, kann sich bis Herbst dieses Jahres beim TBW informieren und bewerben.
14 Teilnehmerplätze haben wir. Also wenn Sie Interesse haben an der Teilnahme der Qualifizierung zur Taubblindenassistenz, würden wir uns darüber sehr freuen.
Der nächste Kurs beginnt im Januar 2024. Mehr Infos gibt's beim TBW in Hannover-Kirchrode, Albert-Schweitzer-Hof 27, Telefon 0511 51 00 80 und natürlich im Internet unter www.taubblindenwerk.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Zum 23. Mal wählen die Menschen im Frühjahr die Behindertensportlerin oder den Behindertensportler des Jahres in Niedersachsen. In diesem Jahr hat man eine außergewöhnliche Vielfalt an Sportarten, die unsere Kandidatinnen und Kandidaten ausüben, freut sich Karl Finke, Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen e.V. BSN, angesichts der 6 Nominierten. Zur Wahl stehen Marcel Adam, Para-Badminton, Tina Deken, Para-Schwimmen, Triathlon, Phil Groller, Para-Leichtathletik, Norbert Hase, Parkinson-Tischtennis, Christoph Schuler, Golf und Kirsten Link, Blindentennis. Mit Link steht nach ein paar Jahren mal wieder eine sehsinneseingeschränkte Sportlerin zur Wahl. Völlig klar, dass die Prosenis GmbH als Tochtergesellschaft des BVN die Patenschaft für die Sportlerin übernommen hat. Das BVN Radio hat einmal mit der Lüneburgerin gesprochen.
Ich bin Kirstin Link, 53 Jahre alt, lebe in Lüneburg, arbeite bei der Polizeidirektion Lüneburg und bin da tätig im Bereich der Personalverwaltung. Spiele seit Ende 2018 Tennis und beschäftige mich sonst auch mit Kultur, insbesondere bildender Kunst und Literatur hier im Bereich Lüneburg. Ja, es gibt keine Kinder und ich bin auch nicht verheiratet.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Blindentennis gekommen?
Blindentennis habe ich bei einem Blindentennis-Workshop in Köln kennengelernt. Über den allgemeinen Verteiler des DBSV kam eine Einladung zu einem Blindentennis-Workshop, wo sich jeder eintragen konnte, die sich interessiert für diese Sportart und an einem Wochenende damit trainieren konnte. Und da habe ich gedacht, das ist ja Blödsinn, wie soll das gehen? Und habe die Mail erstmal ungelesen gelöscht. Dann saß ich in so einer Gruppe von Leuten und wir sprachen über Sport im Allgemeinen. Und dann kam auch die Frage, Kirstin, was gibt's denn für Blindensportarten? Und da habe ich dann aufgezählt, Blindenfußball, Showdown und dann gibt's auch Blindentennis. Und dann wollten die von mir wissen, wie es geht. Da stand ich ein bisschen dumm da, weil die Mail hatte ich nicht gelesen bis dahin und sagte dann, naja, müsste ich mich mal schlau machen, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und habe die Mail aus dem Papierkorb wieder rausgefischt, gelesen und habe mich einfach spontan angemeldet. Bin das Wochenende nach Köln gefahren zu dem Workshop. Da gab es Samstag, Sonntag Einführung ins Tennis, den Ball kennenlernen, Schläger, mit dem Ball rollen, Ball springen lassen. Ich fand das so toll. Ich bin den ganzen Samstag und Sonntag da durch die Halle geflitzt und den Bällen nachgejagt. Habe von da einen Ball mitgenommen, zu Hause einen Schläger gekauft und alle meine Freundinnen überredet, mit mir Tennis zu spielen.
Wann war das?
Das war Ende 2018. So im Oktober. Und dann habe ich hier halt in Lüneburg angefangen, mir selbst Spielpartnerinnen zu organisieren, um einen Verein zu finden. Habe ich dann mit dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen Kontakt aufgenommen und hier vor Ort auch einen Workshop organisiert, zu dem wir dann die Leute aus Bremen und Hamburg, die schon Blindentennis spielten, mit eingeladen haben. Und die Blinden und Sehbehinderten aus der Umgebung, sowie ein paar Lüneburger Tennisvereinsvorsitzende, die sich das auch mit angesehen haben. Und daraus hat sich dann ein Verein ergeben, der gesagt hat, Mensch, Rolling, wir können uns vorstellen, dass Sie bei uns Tennis spielen. Das ist der Tennis- und Hockeyclub Lüneburg. Und ja, dann bin ich dort Mitglied geworden. Die stellen mir einen Trainer und wir trainieren dann einmal die Woche. Mittlerweile sind wir hier in Lüneburg zu zweit. Ich hoffe, dass es noch mehr werden, aber zwei feste Spielerinnen, die einmal die Woche auch trainieren, sind wir hier mittlerweile.
Nun ist es ja so, jedes Mal bei einer Kür des oder der behinderten Sportlerin des Jahres, da sagt der Präsident des Blinden, nein, sagt der Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen, Karl Finke, hier auf der Bühne stehen nur Gewinner. Egal, wer heute nun gekürt wird zum oder zur Behindertensportlerin des Jahres, es sind immer 6 Richtige. Das heißt also auch schon, die Nominierten sind ja eigentlich ganz besondere Leistungsträger innerhalb ihrer sportlichen Fachrichtung. Was glauben Sie, was sind Ihre Erfolge?
Meine sportlichen Erfolge sind ganz klar die 2 Male, wo ich deutsche Vizemeisterin im Blindentennis geworden bin und auch mein Ausflug nach Polen zu einem Freundschaftsturnier, wo ich den 3. Platz belegt habe. Auf diese Ergebnisse bin ich auch sehr stolz, weil man sich da schon durchsetzen muss gegen harte Konkurrenz. Menschen, die auch viel trainieren und häufig auch schon länger spielen als ich.
Wie viel muss Mann oder Frau tun, um im Blindentennis tatsächlich eine helle Leuchte zu sein?
Also ich mache regelmäßig zu Hause Übungen für die Beweglichkeit von Hüfte und Arm und Ähnlichem, für die Schnelligkeit. So etwa alle 2 Tage 20 Minuten mindestens und auch trockenes Schlagtraining. Und dann 1 bis 2 Mal die Woche 2 Stunden mit der Trainerin auf dem Platz. Verschiedene Übungen auf Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Return, so die klassischen Schläge im Blindentennis, Hörtraining. Und darüber hinaus spiele ich dann noch mit Freundinnen und Freunden, wenn es sich ergibt. Ja, meistens auch so einmal die Woche nochmal 1 Stunde, kann auch mal mehr sein. Je nachdem, wie wir Zeit finden und wie auch die Plätze im Winter verfügbar sind. Im Sommer draußen auf Asche ist das etwas leichter mit der Verfügbarkeit der Plätze. Und da kann man noch einmal öfter spielen als jetzt im Winter.
Man muss sich das vorstellen, einen blinden Menschen, der auf dem Platz steht, etwas kleiner als der normale Tennisplatz. Oft sind die Linien zum Tasten, das Netz ist vielleicht ein kleines bisschen niedriger, der Schläger ein kleines bisschen handlicher. Ein Ball kommt auf einen zu, ditscht ein paar Mal, das darf er dabei, auf dem Boden auf. Und man muss als blinder Tennisspieler den Ball dann einerseits lokalisieren, treffen und auch noch so übers Netz bekommen, dass er auf dem gegnerischen Feld aufkommt, nicht ins Aus geht. Was ist das Geheimnis? Wie lernt man sowas?
Üben, üben, üben. Ganz einfach. Es ist ganz viel Technik, hören, üben, bewegen, sich richtig zum Ball stellen, das Handgelenk richtig halten, den Treffpunkt in der richtigen Höhe vom Schläger. Und das ist etwas, was man im normalen Tennis auch mit viel Übung hinbekommt. Und das ist bei uns entsprechend auch so. Man braucht ein bisschen Frustrationstoleranz. Ja, dann fängt man an, sich zu freuen, hey, der Ball fliegt nicht ins Netz, sondern oben drüber. Leider landet er dann im Aus, das ist auch wieder kein Punkt. Es ist einfach viel Übungssache und Training.
Was haben Sie denn für Pläne, egal wie es nun in der Kür zur Behindertensportlerin ausgeht, für dieses und für die kommenden Jahre rein sportiv gesehen?
Rein sportiv gesehen würde ich auf jeden Fall gern einmal ein Turnier gewinnen. Da bieten sich in diesem Jahr in Deutschland 2 Möglichkeiten. Einmal in Lüneburg und einmal wieder die deutsche Meisterschaften in Löhne Ende des Jahres. Das größte Ziel für dieses Jahr ist aber die erstmalige Teilnahme an den internationalen Meisterschaften, die dieses Jahr in Birmingham stattfinden. Das wird ein großes Turnier, wo eben auch diejenigen Spielerinnen und Spieler hinkommen, die schon wirklich lange spielen. Und ich habe gehört, dass auch Anmeldungen aus Japan da sind, wo diese Sportart entwickelt wurde vor über 30 Jahren. Und in Deutschland spielt man das halt erst seit 2016.
Sie denken im Hinblick auf Blindentennis nicht nur an sich selber, sondern Sie denken auch an das Verankern dieser interessanten Sportart in der Breite. Sie haben schon mehrere Workshops in Lüneburg abgehalten, um Menschen das nahe zu bringen. Was ist da Ihre Motivation? Was ist da Ihr Einsatz, um was zu gewinnen?
Ich möchte junge Menschen für diese Sportart begeistern, die blind oder sehbehindert sind, weil das eine Sportart ist, die komplex ist, die von uns selbst viel fordert, mit der wir aber mit jedem anderen auf einem ganz normalen Platz spielen können, wenn sich diejenigen auf unseren Ball einlassen mit dem akustischen Geräusch, dann ist das eine sehr inklusive Sportart.
Das heißt also, auch in diesem Sport können Blinde, Sehbehinderte oder auch Normalsichtige miteinander ins Spielen kommen?
Mit einer gewissen Übung. Also Sehbehinderte und Normalsichtige können problemfrei mit dem Ball spielen, der für die Sehbehinderten Geräusch macht und für die anderen erstmal die Schwierigkeit bietet, dass er sich anders verhält als der normale Tennisball. Und wenn das Feld etwas kleiner ist, muss man sich halt auch entsprechend darauf erstmal einstellen. Das dauert auch bei Normaltennisspielenden ein wenig. Aber auch Vollblinde und Nichtsehbehinderte können gemeinsam spielen. Das entwickelt sich dann entsprechend.
Wenn ich jetzt einmal den Ball ganz weit rauswerfe, wie würden Sie den Satz vervollkommnen, in 5 Jahren möchte ich?
Einmal deutsche Meisterin gewesen sein.
Ganz herzlichen Dank, Frau Link, und ich wünsche Ihnen alles Liebe zur Wahl der Behindertensportlerin 2023 in Niedersachsen. Mehr Infos zur Wahl der Behindertensportlerin oder des Behindertensportlers 2023 erhalten Sie beim Behindertensportverband Niedersachsen-Hannover. Alle Menschen in Niedersachsen können im Wahlzeitraum zwischen dem 10. Februar und dem 8. März 2023 ihre Stimme für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abgeben. Dabei winkt auch ein Gewinn. Möglich ist die Wahl bei der Prosenis oder auch bei allen Toto-Lotto-Annahmestellen sowie natürlich beim Behindertensportverband Niedersachsen und im Internet unter www.bsn-ev.de.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.